HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Anna Magel. Eigentlich sollte das Europa-League-Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Basel trotz Coronavirus-Krise mit Publikum stattfinden. Doch dann die plötzliche Wendung. Bei der Partie sind jetzt doch keine Zuschauer erlaubt. Die Coronavirus-Krise überschattet auch die Sportwelt. Viele Veranstaltungen wurden bereits abgesagt. In der Fußball-Bundesliga sollen mittlerweile die meisten Spiele vor leeren Tribünen stattfinden. Umso mehr hat es überrascht, dass die Europa-League-Partie in Frankfurt zunächst mit Publikum geplant war. Die Verantwortlichen von Eintracht Frankfurt und der Stadt sagten, es bestehe nur ein geringes Risiko. Wenige Stunden später heißt es aber plötzlich, das Spiel soll doch ohne Zuschauer stattfinden. Das ganze Hin und Her hat unsere Reporter Frank Angermund verfolgt und vor der Sendung hat er mit meinem Kollegen Roman Jannik darüber gesprochen.
Auf einer Pressekonferenz haben die Stadt Frankfurt, das Gesundheitsamt und der hessische Gesundheitsminister Kai Klose jetzt über den Ausschluss der Fans beim Spiel informiert. HR-Info-Reporter Frank Angermund, wie wird denn die Entscheidung begründet?
Ja, du hast ja schon gesagt, es gab eine neue Risikobewertung des Robert-Koch-Instituts und die sagt, das Gebiet Lothringen-Elsass-Champagne, liegt unmittelbar an Basel dran, das sei ein Hochrisikogebiet, was den Coronavirus angehe. Und deshalb habe man sich entschieden, jetzt doch ohne Zuschauer das Spiel stattfinden zu lassen. Denn ist die Infektionsgefahr innerhalb des Stadions mit rund 47.000 Zuschauern sei dann einfach zu groß. Auch die Fälle innerhalb der Schweiz seien angestiegen. Und die Weltgesundheitsorganisation, sagte Minister Klose heute, habe inzwischen eine Pandemie ausgerufen.
Es gab ja sehr große Empörung darüber, dass das Spiel doch mit Zuschauern hätte stattfinden sollen, obwohl auch in der Bundesliga am Wochenende ohne Fans im Stadion gespielt werden soll. Welche Rolle hat denn womöglich diese Aufregung gespielt, jetzt doch ein Geisterspiel auszutragen?
Naja, es ist so, ich habe auch gefragt in der Pressekonferenz, gab es da vielleicht nach der Pressekonferenz der Bundeskanzlerin und des Bundesgesundheitsministers einen Anruf aus Berlin und die dann Druck gemacht haben und gesagt haben, ihr müsst das Spiel absagen. Das hat man ihr verneint. Man hat gesagt, man habe rein fachlich entschieden und rein fachlich hätte es eben eine neue Risikobewertung gegeben. Heute Morgen die Pressekonferenz startete um 9.30 Uhr und um 10 Uhr habe es diese neue Risikobewertung gegeben. Druck etc. hätte es da nicht gegeben.
Bekommen die Fans eigentlich jetzt ihr Geld zurück?
Also Eintracht-Vorstand Axel Hellmann hat heute Morgen gesagt, dass wenn die Leute nicht ins Stadion kommen, sie ihr Geld zurückbekommen. Hier auf der Pressekonferenz hat das jetzt niemand gesagt. Es war auch keine Frage, aber heute früh hat das Axel Hellmann gesagt.
Das ist ja wirklich ein Hin und Her bei den Veranstaltungen wegen Corona. Wie wollen denn die Stadt und auch das Land Hessen denn jetzt in Zukunft handhaben, damit sich die Bürger auch besser darauf einstellen können? Wurde dazu was gesagt?
Ja, dazu wurde was gesagt. Es gab auch eine ganz klare Forderung, dass es eine einheitliche Regelung bundesweit geben müsse. Morgen ist Ministerpräsidentenkonferenz. Von dieser Ministerpräsidentenkonferenz hat man gefordert, bitte findet eine einheitliche Lösung, damit wir nicht jeden Einzelfall neu begutachten, neu bewerten müssen. Denn in Frankfurt steht noch mehr an. Die Luminale mit einer großen Veranstaltung auf dem Römerberg. Kann man die durchführen oder muss man die absagen? Wie ist es mit solchen Großveranstaltungen? Und deswegen hofft man auf eine einheitliche Regelung.
Wegen der Coronavirus-Krise wird die Europa-League-Partie zwischen Eintracht Frankfurt gegen FC Basel doch vor leeren Tribünen stattfinden. Über dieses Thema haben vor der Sendung meine Kollegen Roman Jannik und Frank Angermund gesprochen. Was tun, wenn ich Coronavirus-Symptome habe? Das fragen sich viele Menschen. Denn einfach direkt zum Hausarzt gehen soll man ja nicht. Schließlich ist das Virus hoch ansteckend. Die Kassenärztliche Vereinigung hat in Hessen beschlossen, flächendeckend Untersuchungsstellen einzurichten. An die könnten sich möglicherweise infizierte Patienten wenden. Doch inzwischen sind in Hessen gerade mal 10 Standorte in Betrieb gegangen. Und auch dort läuft es nicht gerade rund. Klaus Pradella mit den Einzelheiten.
Es beginnt schon bei der Kontaktaufnahme mit den zuständigen Stellen. Wer befürchtet, sich infiziert zu haben und nicht direkt mit seinem Hausarzt oder dem örtlichen Gesundheitsamt spricht, der hängt bei der Nummer des ärztlichen Bereitschaftsdienstes erstmal in der Warteschleife.
Sie sind mit dem ärztlichen Bereitschaftsdienst der KV Hessen verbunden.
Sie befinden sich in der Warteschleife auf Platz 28.
Nach 10 Minuten habe ich mich immerhin bis auf Platz 14 vorgekämpft, doch dann reißt das Telefonat ab. Ich werde rausgekickt. Zweiter Versuch.
In unserem Service Center sind aufgrund zahlreicher Anrufe derzeit leider alle Leitungen belegt.
Und so ergeht es nicht nur mir, sondern offenbar vielen Anrufern. Es gebe einen riesen Ansturm. Außerdem seien einige Mitarbeiter erkrankt, heißt es zur Begründung bei der Kassenärztlichen Vereinigung. Wer aber viel Geduld und zudem Glück hat, kommt durch und wird zu einer der 10 Stellen im Land geschickt. Beispielsweise ins mittelhessische Lich. Dort wurden heute mehrere Patienten untersucht. Für einen Mann aus Butzbach stellte sich die Situation, nachdem er geklingelt hatte, so dar.
Moment, wir machen gleich die Tür auf, ja?
Danke.
Hallo. Guten Tag. Wen haben Hallo. Wir da? Patient,
ja. Wegen die Tambo-Coronavirus.
Gut, kommen Sie rein.
Der Mann war kürzlich in seiner Heimat und befürchtet nun, sich vielleicht angesteckt zu haben.
Weil ich war in Italien, Kontrolle mache, weil ich habe 2 Kinder auch zu Hause. Das ist Angst, ne?
Er verspürt zwar keine Symptome, trotzdem machten die Ärzte bei ihm einen Abstrich und schickten ihn dann wieder nach Hause. Anders in Kassel, dort meldete sich eine junge Frau nach einem Urlaub in Norditalien unter der 116 117 und wurde zum Bereitschaftsdienst geschickt. Dort war sie aber weder als Anruferin verzeichnet, noch machten die Ärzte einen Abstrich. Die Begründung, sie hätte keine Symptome. Trotzdem soll sie zu Hause bleiben und nicht arbeiten gehen. 2-mal also ein ähnlicher Fall, die Behörde reagiert aber jeweils unterschiedlich. Und das scheint kein Einzelfall zu sein. Viele Besorgte machen zurzeit die Erfahrung, dass sie abgewiesen werden und sich dann doch wieder bei ihrem Hausarzt melden. Vital Drack vom Gießener Ärztenetz kann das bestätigen. Er hat deswegen eine Krisensitzung in Gießen initiiert.
Örtliche Behörden werden sich in kommenden Tagen mit Gießener Hausärzten zusammensetzen, um die Anforderungen anzupassen.
Das heißt, dass die Zahl der Untersuchungsstellen möglicherweise ausgebaut wird.
In Hessen gibt es extra eingerichtete Untersuchungsstellen für Patienten, die möglicherweise mit dem Coronavirus infiziert sind. Doch bei diesen Stellen läuft nicht alles reibungslos, wie unser Reporter Klaus Pradella berichtet. Es ist nass in Hessen und das ist gut so, zumindest für den Wald. Denn nach besonders trockenen Sommern in den letzten beiden Jahren waren die Grundwasserreserven aufgebraucht und die Wälder vertrocknet. Der Lichtstreif am Horizont hat paradoxerweise die Form dunkler Regenwolken. Der Februar war sehr nass. Hat das jetzt gereicht, um den arg gebeutelten hessischen Wald zu wappnen für einen möglicherweise weiteren trockenen Sommer? Petra Klostermann hat einen Überblick über die Lage in Hessen.
Sebastian Schramm ist Geschäftsführer des Kreisbauernverbandes Fulda-Hünfeld.
In diesem Winter haben wir überdurchschnittliche Niederschlagsmengen, also es sind 125% mehr als üblich im normalen Winter. Und wir hoffen natürlich, dass dadurch der Grundwasserspiegel wieder ansteigt. Es dauert natürlich seine Zeit, bis das Wasser in den Boden sickert. Im Moment ist der Boden auf jeden Fall wassergesättigt im oberen Bereich. Wenn es natürlich noch weitere Niederschläge gibt, stärkere, dann fließt das natürlich auch oberflächlich ab und wir haben nichts von dem Wasser.
Schon jetzt sind im Vogelsbergkreis Straßen überschwemmt, in Romrod stehen Keller unter Wasser. Auch in der Rhön und im Kreis Hersfeld-Rotenburg steigen die Pegel an. Zu viel des Guten schadet auch der Landwirtschaft.
Jetzt steht langsam die erste Düngung an. Die Temperatur und die Witterung ist wärmer als sonst. Die Pflanzen beginnen zu wachsen und die müssten jetzt wieder Nährstoffe bekommen, um weiter wachsen zu können. Ist aber natürlich bei der Wassersättigung des Bodens nicht möglich aktuell. Es ist auch rechtlich nicht erlaubt. Die wassergesättigten Böden dürfen momentan nicht bedüngt werden.
Trotzdem, für die Pflanzen ist der Regen lebensnotwendig, sagt Landwirt Manfred Schrimpf aus Rosenfeld-Heinzell im Kreis Fulda.
Der ist mit nichts zu ersetzen für die Fruchtfolge und für die Ernte. Raps und das Getreide, alles was gesät ist. Und jetzt ist ja Frühjahr, es fängt ja an und will ja dann wachsen, Wärme noch. Und da ist der Regen sehr gut.
Auch Landwirt Sven Will aus Hof Biber-Malatz in der Rhön ist froh.
Und dieser Regen jetzt muss unbedingt wieder Reserven auffüllen, damit wir besser in das Jahr 2020 starten können, als wir die letzten 2 Jahre aufgehört haben. Sonst kratzen sehr viele Betriebe an der Existenznot. Die Entwicklung draußen fängt langsam an, es wird wärmer, die Vögel zwitschern. Wir brauchen das Wasser am Acker fürs Getreide, am Grünland, um Heu zu erzeugen. Ganz wichtig ist auch im Forst, im Wald, der hat absolute Wassernot. Unsere Wälder sind stark am Sterben, überall wird Wasser gebraucht.
David Nöllenheit leitet das Forstamt Fulda.
Auch wir Förster freuen uns sehr, also die Bodenwasserspeicher sind zunehmend gefüllt in Hessen und der Wald kann das sicherlich gut gebrauchen, weil wir doch erhebliche Vorschädigungen besonders bei der Buche und bei der Fichte haben. Bei der Fichte waren es insbesondere die Borkenkäfer, die in den letzten 2 Jahren relativ ungehindert angreifen konnten, weil die Fichten vorgeschädigt waren durch die beiden Dürresommer. Bei der Buche waren das trockene Schäden, die durch Pilze begünstigt wurden. Deswegen ist das für uns Förster und für den Wald durchaus in Ordnung, wenn es jetzt noch ein paar Tage oder ein paar Wochen regnen würde.
Wie hat sich der viele Regen in letzter Zeit ausgewirkt auf den angeschlagenen Wald in Hessen? Petra Klostermann hat uns darüber informiert. Das Museum Wiesbaden würdigt eines der größten Künstlerpaare der Moderne, Alexej von Jawlensky und Marianne von Werefkin. Ihre Werke stehen ab Freitag im Mittelpunkt der Ausstellung Lebensmenschen. Was das Künstlerpaar so besonders macht und was die Museumsbesucher genau erwartet, das verrät uns hr-Inforeporterin Birgitta Söhling.
Es sind zwei Selbstbildnisse, die den Besucher empfangen, entstanden 1910 und einander in Farbe und Pinselstrich sogar ähnlich. Doch schon hier zeigt sich, was für unterschiedliche Menschen Marianne von Werefkin und Alexej von Jawlensky waren. Er nimmt sich zurück, sie liebt es, im Mittelpunkt zu stehen. Kurator Roman Ziegel-Gensberger.
Das kriegt man als Betrachter zu spüren, diese roten Augen, dieser rotierende Hintergrund. Man hat so das Gefühl, man wird hypnotisiert. Und man kann gar nicht mehr anders, als so zu denken und zu wollen, wie sie es will. Und bei Alexej von Jawlensky ist es so, da hat man im ersten Moment das Gefühl, man wird abgekanzelt, streng. Aber es ist gar nicht so. Er malt sich selbst und er beobachtet sich beim Selbstmalen und hinterfragt sich kritisch.
Die beiden Künstler aus russischem Adel hatten sich 1892 an der Akademie in St. Petersburg kennengelernt und viele Jahre zusammengelebt und gearbeitet. In einer komplizierten Dreiecksbeziehung, die auch das Dienstmädchen Helene Nesna-Komow mit einschloss, mit der Jawlensky einen Sohn hatte und die er schließlich auch heiratete. Andreas Henning zeigt sich glücklich, als neuer Direktor des Museums Wiesbaden gerade mit dieser Ausstellung zu starten, weil ihn seit frühen Studientagen eine Liebe mit Jawlensky verbindet.
Es ist eine Ausstellung, die zum ersten Mal zusammen zeigt, was zusammengehört, nämlich Jawlensky und Werefkin. Diese beiden Gründungsfiguren der Moderne, die zum ersten Mal in ihrer gemeinsamen Biografie, in ihrer gemeinsamen künstlerischen Arbeit, in ihrem gemeinsamen Ringen um die Überwindung des 19. Jahrhunderts gezeigt werden.
Werefkin und Jawlensky gehen auf Bildungsreise durch westeuropäische Hauptstädte wie Berlin, London und Paris, um der konservativen Enge ihrer Heimat zu entfliehen und lassen sich schließlich 1896 in München nieder, wo sie zu den Wegbereitern des Expressionismus und des Blauen Reiters werden. Sie gründen die Künstlervereinigung München mit dem Leitspruch »Kunst ist Emotion«. Roman Ziegel-Gensberger.
Das ist ja etwas völlig Neues. Man muss nicht mehr unbedingt malen, wie es auf dem Foto zu sehen ist, sondern man kann seine Gefühle mit ins Bild hineinbringen. Das Bild wird subjektiv. Und das ist natürlich etwas, was ein Skandal war damals natürlich. Aber das ist natürlich auch etwas, was die Moderne heute noch beschäftigt. Nicht nur, dass der Künstler sich in die Bilder einbringt mit seinen Gefühlen, sondern eben auch, dass diese Gefühle auf den Betrachter überspringen und er direkt involviert ist in das Bild.
Die Ausstellung zeigt beide Künstler auf Augenhöhe, bietet den Besuchern mit 180 Gemälden eine Geschichte an, der man leicht folgen kann. Präsentiert die Künstler in ihrer jeweiligen Eigenheit und doch miteinander verflochten, so der Kurator.
Was sie zusammengehalten hat über 29 Jahre. Das haben wir uns natürlich auch gefragt. Das ist auch entscheidend gewesen für die Ausstellung, dass man dieser Frage nachspürt. Und wir sind zu dem Schluss gekommen, es muss die Kunst gewesen sein. Also dieser unbedingte Wille, die Kunst des 19. Jahrhunderts zu überwinden, hinter sich zu lassen, auf zu neuen Ufern, das war bestimmt der Kitt dieser Beziehung.
Ab Freitag zeigt das Museum Wiesbaden die Werke des Paares Jawlensky und Werefkin. Infos dazu hatte Birgitta Söhling. Und das war der Tag in Hessen mit Anna Magel. Alles Wichtige aus unserem Bundesland finden Sie auch auf hessenschau.de.